Wir hören auf Worte aus dem Propheten Sacharja, Kapitel 6, die Verse 9 bis 15. Und des Herrn Wort geschah zu mir: Nimm von den Weggeführten, von Heldai und von Tobia und von Jedaja, die von Babel gekommen sind, und geh an diesem selben Tag ins Haus Josias, des Sohnes Zephanjas. Nimm von ihnen Silber und Gold und mache Kronen und kröne das Haupt Jeschuas, des hohen Priesters, des Sohnes Jozadaks. Und sprich zu ihm: So spricht der Herr Zebaoth. Siehe, es ist ein Mann, der heißt Spross, denn unter ihm wird's sprossen, und er wird bauen des Herrn Tempel. Ja, den Tempel des Herrn wird er bauen, und er wird herrlich geschmückt sein und wird sitzen und herrschen auf seinem Thron. Und ein Priester wird sein zu seiner Rechten, und es wird Friede sein zwischen den beiden. Und die Kronen sollen zum Andenken an Heldai, Tobia, Jedaja und den Sohn Zephanjas im Tempel des Herrn bleiben. Und es werden kommen von ferne, die am Tempel des Herrn bauen werden. Da werdet ihr erkennen, dass mich der Herr Zebaoth zu euch gesandt hat. Und das soll geschehen, wenn ihr gehorchen werdet der Stimme des Herrn, eures Gottes. Vater, wir kommen an diesem Abend im Namen Jesu zu dir und danken dir für unser Zusammensein in unserer Bibelstunde. Wir danken dir für uns hier vor Ort. Wir danken dir für die, die mit uns durch den Livestream verbunden sind. Wir danken dir, dass wir Worte von dir hören und aufnehmen konnten. Und wir danken dir, dass wir jetzt auf Auslegung achten dürfen. Wir bitten dich um deinen Segen für Winrich Schäffbuch in unserer Mitte. Wir bitten dich, dass dein Geist ihn gebraucht, um auch dieses Wort uns weiterzugeben in unseren Geist, in unser Herz, unser Leben hinein. Wir danken dir, dass wir an diesem Abend nicht bei uns bleiben müssen, dass wir an diesem Abend ganz bewusst in deine Gegenwart treten und dass Worte des Lebens in unser Leben kommen. Und wir danken dir, dass ein Heiliger Geist wirksam ist. Und wir verlassen uns auf dich und bitten dich: Segne uns im Hören und im Reden deines Wortes. Amen.
Da wurde ich eben erinnert, wie in Stuttgart eine große Weihnachtskrippe von Tirol aufgebaut war. Es war eine tolle Landschaft, natürlich Gebirge und Schnee. Und da war eine schwäbische Oma, die hatte ihrem 5-jährigen Enkel alles so schön erklärt: Guck mal, da sind die Hirten und da ist Ochs und Esel und da kommen die Könige aus dem Morgenland und was alles erzählt war. Und dann sagt sie plötzlich: Und da ist es Christkindle. Und ich hätte am liebsten eingegriffen und gesagt: Stopp, Oma, jetzt wird's falsch. Steht nirgendwo in der Bibel drin was vom Christkindle. So steht drin: Euch ist der Heiland geboren, Christus, der Messias, der Herr. Und er hat immer ein Wort gebraucht: der König aller Könige, der Herr aller Herren. Wunderbar im Kolosserbrief, wie es dann heißt: In ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien Throne und Herrschaften und Mächte oder Gewalten. Jesus ist der große Weltenkönig, der so tief heruntersteigt in unser Elend, weil wir erlösungsbedürftig sind, weil wir sonst nicht in den Himmel kommen können. Und das ist so wichtig. In diesen Tagen haben ja viele junge Leute Angst, ob Gott nicht die Schöpfung entglitten sei. Toll, was sie alles unternehmen, damit das Klima noch richtig läuft. Gott ist König, er hat die Welt nicht nur geschaffen, sondern er hält sie auch bis zum heutigen Tag. Und das wird bleiben bis zu seiner Wiederkunft. Ich mache mir keine Sorge um die Planeten und ihre Bahnen. Ich mache mir keine Sorgen um diese Welt, auch wenn Menschen viel zerstören, unheimlich viel zerstören. So groß, dass Gott in seiner Güte bis heute unser Leben erhält. Was haben wir zu danken, dass unsere Sinnen wir noch brauchen können, Hände und Füße, Zungen, Lippenregen, Herr, das ist so wunderbar. Er ist König über seine Schöpfung und er wirkt ganz wunderbar. Johannes Jordan hat ja ein schönes Lied gemacht, das diese Situation damals im Volk Gottes umschreibt. Jetzt ist es Zeit zu bauen, weil Gott sein Reich jetzt baut. Es war ja die Katastrophe, Jerusalem zerstört. Der Tempel, der herrliche Tempel von Salomo, völlig verwüstet. Die Mauern Jerusalems zerbrochen. Die meisten hatten gar keinen Mut. Das war jetzt noch etwa im Jahr 520 vor Christus, noch bevor Nehemia anfing, die Mauern aufzubauen. Und da sagt Gott, dass er baut. In unseren Tagen ist das ganz wichtig. Hier so viele, die sagen, wir bauen Gemeinde, tolle Pläne. Wie froh bin ich, dass Jesus seine Gemeinde baut. Wir können Ziegelsteine schleppen, wir können auf sein Kommando hören, wo wir einen Schubkarren schieben können, aber er baut Gemeinde. Ich will bauen meine Gemeinde. Und damals, schon im verwüsteten Jerusalem, so herrlich, das, was heute die Losung war. Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion, denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen, spricht der Herr. Und es sollen, jetzt kommt das Losungswort, zu der Zeit viele Völker sich zum Herrn wenden und sollen mein Volk sein und ich will bei dir wohnen. Bin ja so begeistert, was in den letzten 40 Jahren geschehen ist in der Weltmission. Die meisten wissen das gar nicht. Bis an die Ende, bis nach Nordkorea, bis nach Zentralasien. Heute im Iran unter Khomeini. Tausende, Abertausende finden Jesus, ihren Heiland. Und selbst die Regime in Nordkorea, in Kuba und China können das nicht aufhalten. Aber bei uns ist die Schwindsucht. In Nordamerika ist die Schwindsucht, von wegen Gemeindewachstum. Wir leiden ja darunter, was ist denn geschehen? Und da ist es so herrlich, die Gesichter, die Sacharja sieht. Das sind keine Gesichter, das ist, der Herr spricht. Der Herr aller Herren, der König aller Könige, der kommt, mache die Tore weit, die Türen der Welt hoch. Gott hat viel vor. Kurz erinnert Sacharja 1, der Reiter auf dem roten Pferd unter den Myrten. Und er erstattet Bericht, wie sieht es aus in der Welt, alle Länder liegen still. Wir sehen nur, es stirbt überall im Volk Gottes. Und dann sagt Gott, nachdem die Engel ihn mahnen, Herr, willst du denn das lassen? Ich eifere um Zion mit großem Eifer. Es muss Erweckung passieren. Und ich will das Land wieder erwecken, dann kommt das. Aber der hohe Priester hat schmutzige Kleider. Wir kennen das ja mit dem Bodenpersonal Gottes. Und dann sagt der Herr, aber ich will in einem Tag die Sünde meines Volkes wegnehmen. Was ist das herrlich, was Gott tut? Alles in den Nachtgesichten. Als Satan diesen hohen Priester verklagen will, soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen. Die Israel-Touris kennen das ja bei diesem Leuchter gegenüber im israelischen Parlament, der Knesset, wo es draufsteht. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Die Erneuerung des Volkes Gottes soll geschehen. Und Gott eifert, und das für uns in der Passionszeit so wichtig, dass Gott, der Herr, neues Leben schaffen will. Und er kommt in unsere Armseligkeit, in unsere kümmerlichen Kirchenverhältnisse hinein, Gemeindeverhältnis. Er macht Neues, er kommt, mache die Tore weit und die Türen der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Er, ihm gebührt allein Ehre, dem Herrn aller Herren, dem König aller Könige, und die Gemeinde freut sich auf sein Kommen. War eine besondere Situation, als drei von den in Babel zurückgebliebenen kommen, Geldgaben mitbringen und sagen, das ist für den Neubau des Tempels. Ob da die vielleicht unsicher waren, darf man das von denen annehmen? Sind das richtig gläubige Leute? Was ist denn da? Und da sagt Gott, nimm die Gaben und mache daraus einen Kronreifen für den Hohepriester Jeshua. Kröne ihn. Nicht, dass Gott uns Menschen krönen will. Nicht, dass er uns irgendwas verleihen will, sondern das ist eine Sinnbildhandlung, dass da einer nach dem kommt. Und das Große ist, der hohe Priester wird mit einer Krone gekrönt. Und jetzt auf einmal dieser Kommende, der wird ein König sein. Noch einmal dieses herrliche Wort. Mir gefällt das auch in den Psalmen immer so, von der herrlichen Pracht des Königtums Gottes. Freuen Sie sich doch mehr, wo es heißt, die Erde mag wanken und die Menschen, die darauf wohnen, ich aber halte seine Säulen fest. Gott erhält doch die Welt bis zur Wiederkunft von Jesus. Und wir freuen und wissen, da brauchen wir uns nicht drum sorgen. Das hat der Herr in seiner Regie. Aber was ist mit dem Volk Gottes los? Und das ist eine ganz wunderbare prophetische Handlung. Die Propheten haben ja uns im ganzen Alten Testament immer richtig die Augen geöffnet, dass wir nicht bloß die Christkindle sehen, sondern den Herrn aller Herren und den König aller Könige, der dort kommt in die Armut und Niedrigkeit unserer Welt, unseres Lebens, der bei uns einkehren will, der seine Herrlichkeit ausbreiten will. Nächste Woche haben wir so schön von dem Licht, das hineinscheint in die Finsternis dieser Welt. Und der Kronreifen, es ist interessant, die Details, die dort genannt sind, er soll gleich diesen Kronreifen nicht dem Hohepriester lassen, wie der Prinz Charles dann jetzt die Krone kriegt im Mai in England, die er dann behalten darf, immer zu allen festlichen Anlässen, sondern legt den Kronreifen in den Tempel. Der war ja noch gar nicht gebaut. Aber das heißt, da kommt erst einer. Und der kriegt diesen Kronreifen, für den passt er Hohepriester und König in einem. Das gab's noch nie, es gab's bloß einmal. Wir kennen die Geschichte bei Abraham, als ihm Melchisedek, der König von Salem, entgegenkam. Eine ganz geheimnisvolle Gestalt. War das der Herr selber damals, der dem Abraham erschienen war? Es kommt im Hebräerbrief nochmal. Man weiß nicht, woher er kommt und wohin er geht, dieser Melchisedek, aber der Priester Gottes des Allerhöchsten ist und König ist. Und dann wird es noch näher erklärt, dass man es verstehen kann, und diese prophetischen Weissagungen sind doch für uns so wichtig. Er wird Spross sein. Ach, jetzt klingt's bei uns. Spross, was ist denn das? Aus dem Wurzelstock eines gefällten Baumes, aus dem Strunk. Da schlägt plötzlich wieder ein Zweig aus. Und das war eine prophetische Weissagung, Jesaja 11, Sie kennen doch die Stelle, dass aus dem Stamm, aus dem Strunk, aus dem Stumpf von Isai das Gerichtsgeschehen über dem Hause von Isai, dem Vater von David, aus dem Haus Davids, dort wird wieder einer kommen, der wirklich Verheißene, der wirkliche König wird kommen, auf ihm wird ruhen. Da heißt es, ein Zweig wird ausgehen aus seiner Wurzel und Frucht bringen, auf welchem wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, das ist das Kind, das geboren wird. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das ist der kommende Messias, der kommen wird. Jesaja 11 und dann noch in Jesaja 53 wird es ja nochmal aufgenommen, wer glaubt unserer Predigt und wem wird der Arm des Herrn offenbart, denn er schoss auf vor ihm wie ein Reis, wie eine Wurzel aus dünnem Erdreich. Dieser Messias kommt so armselig in unsere Welt. Mensch, was macht man da für ein Gederes? Wenn ein Staatssekretär kommt, dann springen die Bodyguards rum und dann müssen die Polizisten stramm stehen und da ist aus, weg. Ich weiß noch, wie bei uns in der Hohenheimer Straße der letzte Kaiser durchgefahren ist, der Heilige Selassie. Ich habe zu meinen Kindern gesagt, müsst ihr gucken, den letzten Kaiser, den man noch sehen kann. Und da waren vorher die Polizisten mit der Pfeife durchgefahren, alles. Und da hat ein Fahrradfahrer, den haben sie übersehen, der ist runtergekommen, die Hohenheimer Straße. Und dann waren sie da mit Blaulicht und der Radfahrer, jetzt kommt der König. Der Kaiser Heilige Selassie wurde im VW abtransportiert, wie die Revolution in Gefangen genommen. Das mit irdischen Königen und Kaisern. Unser Herr Jesus, als er kommt als Messias, kommt er arm in Bethlehem. Und es wird den Hirten verkündigt, nichts von Pracht. Jesus hat die Niedrigkeit erwählt. Auch in Sacharja 9, dann heißt, siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Helfer, er kommt. Aber in unsere Niedrigkeit hinein. Und das ist so wichtig, dass man den Heiland Jesus dort erkennt. Der erschoss auf vor ihm wie ein Reis, wie eine Wurzel aus dem Erdreich, hatte keine Gestalt noch schöne. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet, für wahr. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. In Matthäus 2 ist eine interessante Stelle, dass damals manche gesagt haben, ist das nicht auch ein Hinweis auf das Nazareth, wo Jesus wohnte? Ist interessant, wie da die Brücke geschlagen wurde, dass dieser Spross dort in Jesus erfüllt ist, dass diese Weissagung kommt. Aber das Allerherrlichste ist, dass dieser kommende Jesus, der so als der Geringste kommt, vom Spott der Leute umgeben war, verleumdet, gehasst. Jesus ist der gehassteste Name auf der Welt von allen, die von ihm gehört haben, aber nicht ihm nachfolgen und ihm nicht glauben. Auch jetzt, was gegenwärtig im Berliner Schloss abläuft, um diese Inschrift, das ist doch nicht der Stolz des Preußentums gewesen, wenn es heißt, es ist in keinem anderen das Heil. Da waren Regierende, die wussten noch, wir brauchen den Heiland, der sich erniedrigt bis zu uns. Darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und es gibt in der ganzen Welt niemand, keine Religion, die dieses Heil bieten kann, das Jesus anbietet, der am Kreuz für die Sünden des Volkes stirbt. Das war der Grund, warum ihn Gott erhöht hat und ihm einen Namen gegeben hat. Davor müssen alle einmal die Knie beugen. Es ist erschütternd, dass die heutigen Politiker so wenig noch davon wissen, dass sie nicht die Macher sind. Yes, we can, von wegen. Ihr braucht einen Heiland. Und alle Menschen brauchen einen Heiland. Und das Wunderbare, das dort im Saharia schon steht, nicht bloß von der Demut. Die Demut, da hat Heinrich Heine ja gesagt, der größte Spötter Deutschlands, das ist eine Hundetugend. Ja, für uns Christen ist es die Jesushaltung, die er, der Sohn Gottes, eingenommen hat, für uns zu erlösen. Er hat sich erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Und das ist die herrliche Freudenbotschaft, dass dieses Kind in der Krippe, dieser Jesus ist der Priesterkönig, der königliche Priester. In unserer Welt spielt die Macht eine ganz große Rolle. Wir kennen das aus dem politischen Geschehen, wir kennen das aus diesen Streitereien um unsere Ehre, um die Geltung, um die Anerkennung, die wir brauchen. Das ganz Große, dass Jesus bis heute auf die Entfaltung seiner Macht verzichtet hat, das kann man doch gar nicht verstehen, warum Gott nicht der Gottlosigkeit wehrt, diesen lästerlichen Sprüchen, dieser Theologie, die leugnet, dass Jesus je gelebt hat. Die sagen, Jesus sei gar nicht der Gottessohn, das hätte er sich nur angemaßt, er sei ein Hochstapler gewesen. Sie ist das alles erträgt, die Erniedrigung, dass man Jesus einen Weinsäufer genannt hat. Das hätte man ja bei jedem anderen sagen kann, bei Jesus. Und Jesus hat geschwiegen, der stellte es dem ein Heim, der da Recht richtet. Jesus hat sein Königamt nie benutzt, auch nicht in deinem Leben, um dich zu verdonnern, zu erschlagen. Auch in der Mission der letzten 300 Jahre haben die Boten Jesu nie Machtmittel eingesetzt. Die Kolonisatoren haben immer die Mission bekämpft. Weil die Missionare gesehen haben, welches Unrecht die Kolonialregierungen gemacht haben. Hans Anstein erzählt noch in seinem Buch, wie er Afrika erlebte, ein Basler Mission im vorigen Jahrhundert, wie es ihn erschüttert hat, als er gesehen hat, dass einem fünfjährigen Kind von Kolonialbeamten die beiden Hände abgehackt wurden, weil die Mutter nicht genügend Kautschuk abgeliefert hat. Das war die Wirklichkeit der Kolonisatoren. Aber Jesus hat immer nur, was denn, sein Priesteramt gemacht. Wir haben ja heute Mittag über Ludwig Krapf gesprochen, den ersten Pioniermissionar in Ostafrika, der hat gesagt, es gibt nur einen Hebel, wo man das stumpfeste Heidenvolk aus den Angeln heben kann, das Kreuz. Die Kreuzesbotschaft, dass der Sohn Gottes für meine Sünde stirbt. Es war in der Vision natürlich immer so, dass die Missionare gesagt haben, man muss von der Liebe Gottes reden. Aber dann haben sie eine Erfahrung gemacht, dass die Eingeborenen sagten, was ist denn das für ein Gott der Liebe, wenn er seinen Sohn so schrecklich sterben lässt? Wie sie es erklären mussten, für dich und für mich, weil es sonst keine Erlösung gibt. Die Sühnebedeutung des Kreuzes ist der Angelpunkt der Weihnachtsbotschaft, dass Jesus für meine Sünde stirbt. Ach, in diesen Weihnachtstagen sitzen so viele Leute in diesen Gottesdiensten und sind voll belastet mit schwerer Schuld, Ehestreitigkeiten, Schmutzgedanken im Kopf, Streit, Unrecht, böse Taten, Geldgier, Neid, Hass. Leg's doch ab vor dem Hohepriester Jesus, der königliche Priester, der gekommen ist, und das ist so schön in diesem Gesicht, um Menschen frei zu machen, total frei, dass es nie mehr hervorgeholt wird, endgültig vergeben. Was beim Hohepriester abgelegt wurde, das ist vergessen, endlich weg, ganz weg. Das Allerschönste an Jesus, dass er bis heute kommt als der Priester und Versöhner. Er wird einmal kommen in aller Macht und Herrlichkeit, um jüngsten Gericht zu halten, am Ende der Welt, wo alle Menschen auffahren, erschrecken, wenn sie ihn sehen, den mächtigen König. Aber wunderbar, heute kommt er als der Priester. Und für mich ist er so gewaltig, dass in der ganzen Welt die Kreuzesbotschaft von Jesus erst die ist, die die Herzen bricht. Wissen Sie, Mission dauert lange. Beim Ludwig Krapf, von dem wir heute gesprochen haben, hat sein ganzes Leben nie Frucht gesehen. Aber er sagt, es wird kommen, weil die Kreuzesbotschaft immer Frucht schafft. Bei den Eskimos war es am allerschwierigsten. Die sind ja verzweifelt, in den Iglus stinkt so schrecklich, weil das Leder gegerbt wird in Urinbehältern. Und das steht da tagelang in den Iglus drin. Das hält ja kein Mensch aus. Aber die Missionare haben sich durchgebissen und dann waren es die Herrnhuter Missionare. Und die erzählen es. Nach Jahren des Predigens, da ließ der Herrnhuter Missionar Beck, Namen hat man noch, dem Eskimo Kajanak, die Geschichte von Jesus im Garten Gethsemane vor. Und dann laufen dem die Tränen runter. Wenn wir heute eine Welterweckung sehen, ist das nicht, weil wir über die Themen der Zeit diskutieren, wie manche meinen, so müsste man die Kirchen reformieren, sondern wo das Evangelium vom gekreuzigten Jesus gepredigt wird. Und das geht durch. Das erschüttert die Muslime. Professoren in Tsingtau erlebt, die gesagt haben, ich habe das zum ersten Mal gehört und immer mehr. Und dann liefen ihm die Tränen runter, was Jesus für mich getan hat. Und der Sozialismus bietet das nicht. Auf Kuba und in Nordkorea und wo überall. Das dürfen wir wieder ganz neu lernen für unsere Gemeinde, dass das die Zentralbotschaft ist, die wir verkündigen dürfen. Mein König, aber das ist der Priester, der mein Leben heil gemacht hat. Jetzt gehe ich so weit, dass ich sage, es kann keiner Christ werden, bevor er nicht die Höllenvater Selbsterkenntnis gemacht hat. Ich bin ein verlorener Mensch. Heute gibt es auch bei evangelikalen Missionen die trügerische Meinung, wir können die Welt verändern. Wer will nicht die Welt verändern? Aber du kannst dein eigenes Herz nicht verändern. Erst wenn Jesus, der Priester, der Hohepriester, der königliche Hohepriester, dich heilt, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt dich von welchen Gebrechen denn? Dass ich das Gute gar nicht tun kann. Der heilt mich, macht mich zu einem neuen Menschen, zu einem wiedergeborenen Menschen, der dein Leben vom Verderben erlöst. Die herrliche Botschaft, was wir zu erwarten haben im Südsudan. Unser Riebeling ist ein Jahr lang mit einer Cessna hineingeflogen, wo die UNO nicht mehr geflogen ist, hat unsere Mitarbeiter noch versorgt im großen Bürgerkrieg. Um 1 Euro haben wir es von den Wycliffe gekauft, die Cessna, eine uralte Maschine und 300 Kilometer ins Feindesgebiet. Und in Bonn sagten die immer, sie sind ja wahnsinnig, es gibt doch diplomatische Verwicklungen, sie können doch nicht in fremden Staaten ohne Genehmigung eingreifen. Also war toll, ich bin einmal mitgeflogen. Dann waren dort die Brüder, ein Pastor, die Kalaschnikow um den Hals gehängt, barfuß stand er da in der Pfütze. Und ich sage, was ist denn das Wichtigste für dich von der Bibel? Da merkt man schon was, wo hat das Evangelium Wurzel geschlagen? Ich sage, Hebräerbrief. Was im Hebräerbrief? Dass wir keine Opfer mehr bringen müssen für unsere Sünden. Das wissen die noch. Wir sind vor Gott schuld noch. Bei uns hat man es vergessen, aber wir laufen doch alle belastet mit unserer Vergangenheit herum, wo nicht Jesus uns frei macht. Na, so herrlich bei Jesus. Er ist der Hohepriester, der königliche Hohepriester. Als der Petrus ihn verleugnet hat, wissen Sie, was ich gesagt hätte? Bürschchen, noch einmal sowas und dann ist aus mit der Nachfolge. Dann schmeiße ich dich raus. Für meine Jünger geht das nicht. Bei uns herrscht Zucht und Ordnung. Was hat Herr Jesus zu ihm gesagt? Hast du mich lieb? Und ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. So geht Jesus mit uns untreuen Leuten um. Und da sieht der Zacharia schon, der hohe Priester, der für uns kämpft, beim Abendmahl. Ach, hohe Priester, keine Hektik. Er geht hinaus, lasst diese gehen und teilt das Brot aus, für euch in den Tod gegeben. Der königliche Priester, der königliche hohe Priester ist Jesus. Wunderbar, was er da tut. Aber ich wollte doch noch was sagen zu diesem Lied, das da drüber steht. Ich habe einen herrlichen König. Viele Jahre her, da hatte ich eine Kreuzfahrtreise mit 450 Teilnehmern zu leiten. Viele Jahre her. Es waren israelische Truppentransporter, die Nili. Es waren 12 Reisegruppen, 12 Busche mit den Namen der Söhne Jakobs. Und wir sind zurückgeschippert am Ätna vorbei auf Genua zu. Und da saßen die jungen Leute, da gehörte ich damals noch dazu. Und wir haben geschmettert, und ihr seid Jesu Namen, ich verklinge die herrlichen Lieder. Und da saß eine Dame auf dem Liegestuhl. Und ich habe immer gedacht, die guckt immer so rüber. Und ich habe mit ihr schon gesprochen gehabt. Und da hat sie gesagt, sie gehört ins Präsidium für den Kirchentag. Das ist nicht meine Blutgruppe. Und deshalb, das hat sie auch gemerkt. Die nimmt Ärgernis an den Liedern. Und schließlich steht die auf und kommt rüber, als würde ich sagen, hört doch auf mit diesen schrecklichen Jesusliedern, da könnt ihr doch nicht singen. Und dann kam sie und sagt, könnt ihr das Lied von meinem Vater singen? Ihr Vater? Wie war ihr Mädchenname? Sagt sie, Rose. Johannes Rose. Sagt sie, ja, sing das Lied, ich habe einen herrlichen König. Wir haben geschmettert. Dieses Lied beim EC, da hat man oft diskutiert, ob das nicht manchmal den Mund zu voll genommen ist, wenn es da heißt, ich stelle zur Verfügung mich gerne dem König, der königlich liebt und tue mit Wonne den Willen des Königs, der königlich gibt. Ich traue den Worten des Königs und richte mich immer danach. War für mich so wichtig, wie ich das mit Jesus festgemacht habe. Nicht, dass ich das immer gelebt hätte. Nein, nein. Aber ich habe den König mein ganzes Leben gehabt, der priesterlich mein Leben geheilt hat. Und das ist mein herrliches Weihnachtszeugnis, dass man das weiter sagen darf, egal zu welcher Blutgruppe man gehört und in welcher Hausnummer man wohnt, da gibt es verschiedene Christen, aber wenn man damit einstimmen kann, dieses Kind soll mein König sein, mein Priesterkönig, der mein Leben heilt. Johann Sebastian Bach hat ja vieles großartig im Weihnachtsoratorium uns vor die Augen geführt. Den unvergleichlichen Vers von Johann Rist, dass dieses schwache Knäbelein soll unser Trost und Freude sein. Dazu den Satan zwingen und sich Frieden bringen. Tod, Teufel, Sünde und Hölle heißt ganz am Ende in der letzten Kantate. Die sind alle besiegt durch dieses Kind in der Krippe. Wunderbar. Aber was vom Schönsten ist doch, wir im Lied, wie soll ich dich empfangen? Die Melodie gibt, o Haupt voll Blut. Ja, das ist der Heiland. Und davon wollen wir an Weihnachten reden, nicht vom Idyll. Ja, die Welt hat große Nöte. Alle Spendenaktionen sind in den Gottesdiensten behandelt, aber darüber vergisst man das Allerschönste, dass der Herr im Himmel, der König im Himmel, seinen Sohn geopfert hat, damit wir im Himmel sind, damit wir versöhnt sind und keiner schafft das aus eigener Kraft. Niemand. Und wenn er alles Gute tut, was man tun kann, er kann sich den Himmel nicht verdienen. Das Herrliche, dass ich das haben kann. Bei dem Herrn und bei ihm, wenn der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Gibt so schöne Liedverse, Woltersdorf, dem König, der König, den König hat mein Herz gefunden. Woanders als auf Golgatha. Da habe ich den König und Herrn meines Lebens gefunden. Wenn ich an meine Entscheidung denke als junger Mann, ich bin ja in einer frommen Familie aufgewachsen, trotzdem muss man es einmal selber festmachen und sich entscheiden. Da war für mich das Lied so schön, unser Land für Jesus. Auch mein Herz für Jesus, König, ziehe ein. Meinen Willen beuge, herrsche du allein. Es geht doch darum, dass Jesus der Herr meines Lebens ist. Mein König und mein Herr, wollen doch beten. Herr, wir danken dir, dass du der hohe Priester bist. Und es gibt gar nichts, was du jetzt heute Abend nicht wegnehmen willst. Wir wollen in diese Weihnachtstage hineingehen, versöhnt geheiligt, frei geworden, Kinder Gottes angenommen von dir. Und du kannst den ganzen Abgrund unseres Herzens kannst du reinigen und heil machen. Da danken wir dir, dass das so wunderbar ist, auch heute in unserem Leben. Zieh du als König und Herr ein und herrsche bei uns. Amen.